Das ist die Adventsfreude, die bei Ihnen anbrechen soll, dass Jesus einkehrt bei uns. Mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt. Und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und dunkelt die Völker, aber über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Wir wollen eines dieser neuen Weihnachtslieder miteinander singen, 708. Wir haben es gerade eben schon gesungen vor Beginn und wir laden Sie ein, gleich mit einzustimmen in dem Liedheft Nummer 708, oder fehlt irgendwo dieses Liedheft? 708, wir singen alle drei Verse. Wir wollen beten. Unser lieber Herr Jesus Christus, wir können dieses Wunder nicht begreifen, wie du aus der Herrlichkeit beim Vater, wo dir alle Macht im Himmel und auf Erden gehört, arm wurdest und einkehren willst in unser armes Fleisch und Blut. Und wir bitten dieses Wunder heute, dass du zu uns kommst, in unser kleines Kirchlein hier, in unser schmutziges Herz, in unser Leben. Und dass du alles verwandelst, weil du deine Herrlichkeit mitbringst. Du kannst uns reinigen und erneuern, vergeben und heilen, mutig und fröhlich machen. Rede zu uns durch dein Wort, dass wir unseren Weg wieder klar sehen. Mach du hell, wo wir im Dunkeln stehen. Und lass das doch geschehen, dass wir dir begegnen, jetzt, über deinem Wort, über dem Hören deines Wortes. Und wir wollen dir in der Stille alles sagen, was uns bedrückt, was uns Not macht und ablegen bei dir, was uns belastet. Wir beten in der Stille. Komm, o mein Heiland Jesus Christ, meins Herzens Tür dir offen ist. Amen. Aus dem Epheserbrief, Kapitel 5, in Ihren Bibeln ist es Seite 231. Alte Bedeutung der Adventssonntage, dass wir uns rüsten auf das Kommen Jesu. Und das ist die persönliche Reinigung, Vorbereitung, Und immer wenn es vom Licht in der Bibel heißt, dann heißt das, dass unser ganzes Leben vom Licht Gottes erleuchtet werden soll. Und das ist ganz konkret. Da wird kein Blatt vor den Mund genommen. Das Leben im Licht. So folgt nun Gottes Beispiel als die geliebten Kinder und lebt in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt hat und hat sich selbst für uns gegeben als Gabe und Opfer, Gott zu einem lieblichen Geruch. Von Unzucht aber und jeder Art Unreinigkeit oder Habsucht soll bei euch nicht einmal die Rede sein, wie es sich für die Heiligen gehört. Es ist ja ganz erstaunlich, wie mitten in diesem Zentrum des Heidentums in Ephesus diese kleine Christengemeinde durch ihren ganz konkreten Gehorsam so ausgestrahlt hat, dass das Heidentum überwunden wurde. Auch schandbare, närrische oder lose Reden stehen euch nicht an, sondern vielmehr Danksagung. Und das sollt ihr wissen, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger, das in Götzendiener ein Erbteil hat im Reich Christi und Gottes. Lasst euch von niemandem verführen mit leeren Worten. Da steht der Bußpredigt des Johannes in nichts nach. Denn um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Kinder des Ungehorsams. Darum seid nicht ihre Mitgenossen. Denn ihr wart früher Finsternis, nun aber seid ihr Licht in dem Herrn. Lebt als die Kinder des Lichts. Die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist. Und habt nicht Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis. Deckt sie vielmehr auf. Denn was von ihnen heimlich getan wird, davon auch nur zu reden, ist schändlich. Das alles aber wird offenbar, wenn es vom Licht aufgedeckt wird. Denn alles, was offenbar wird, das ist Licht. Darum heißt es, wach auf, der du schläfst, und steh auf von den Toten, so wird dich Christus erleuchten. Wir singen jetzt das Lied der Zubereitung mit Ernst, o Menschenkinder, Nummer 10. Wir singen alle Verse, Nummer 10. Wir haben heute den bekannten Vers aus Jesaja 8, Vers 23, Seite 669 im Alten Testament. Jesaja 8, Vers 23. Es ist gut, wir schauen noch die Umgebung an. Wir hatten ja am ersten Advent: Glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht. Wie Menschen auf äußere Menschenmacht trauen. Und da heißt jetzt in den Versen vorher, wie die Leute die Totengeister und die Beschwörer befragen und wie sie Antwort suchen in ihren Krisen. Vers 21, und wenn sie Hunger leiden, werden sie zürnen und fluchen ihrem König und ihrem Gott, und sie werden über sich blicken und unter sich die Erde ansehen und nichts finden als Trübsal und Finsternis, denn sie sind im Dunkel der Angst und gehen irre im Finstern, doch es wird nicht dunkel bleiben über denen, die in Angst sind. Hat er in früherer Zeit in Schmach gebracht das Land Sebulon und das Land Naphtali, so wird er hernach zu Ehren bringen den Weg am Meer. Es war dieses Gebiet, das am meisten unter den großen Kriegszügen auch der Assyrer gelitten hat. Das Land jenseits des Jordan. Und jetzt kommt zum ersten Mal dieses Wort, das Galiläa der Heiden. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Und über denen, die da wohnen im finstern Land, scheint es hell. Sie werden jetzt noch viele Leute treffen, die ihnen was vorheulen. Ist auch schade, dass der Schnee so schnell weggeschmolzen ist. Für viele Leute ist das das Wichtigste für Weihnachten. Aber dann können Sie ja sagen, was Ihnen das Wichtigste an Weihnachten ist. So wie unter dieser schönen Schneedecke plötzlich wieder unser Stuttgart herauskommt, so wie es immer war, so ist ja unten drunter, unter all dem Äußeren, was wir in unserer Stadt sehen, hinter diesen Bürogebäuden und Geschäften, belebten Straßen, hinter all dem, was sich dort verbirgt an Tun, bei vielen Menschen eine große Angst. Es ist ganz verschieden, wovor Menschen heute Angst haben. Aber es ist gut, dass die Bibel das aufdeckt. Wie Menschen verschmachten vor Furcht und Warten der Dinge, die da kommen sollen. Das lähmt einen. Angst vor der Zukunft, Angst vor der Krankheit, Angst vor dem Tod von lieben Menschen, Angst vor wirtschaftlichen Entwicklung, Angst vor den eigenen Fehlern, dass man ertappt wird, dass man plötzlich entblößt dasteht und die anderen zeigen mit dem Finger auf einen. Man kann ja Angst sehr leicht wegdrücken, aber es kommt immer wieder, dann wacht man nachts schweißgebadet auf und plötzlich stehen diese dunklen Bilder vor einem. Man kann nicht mehr richtig atmen, geht ganz stoßweise, Druck auf dem Herzen, der Puls geht hoch. Was kommt? Wie junge Leute vor der Prüfung stehen, ein Riesenberg von Anforderungen, werde ich das meistern? Oder soll ich lieber einfach flüchten, mich verdrücken? Wie soll das alles gelingen? Gegenüber der Angst sind wir sehr hilflos, schwach. Deshalb reden wir auch über Angst nicht viel. In einer Berliner Kirche saß Sonntag für Sonntag ein berühmter Schriftsteller mit einer ganz furchtbaren Last auf dem Herzen. Es war auf dem Höhepunkt der Judenvernichtung und er war mit einer Jüdin verheiratet. Und er liebte seine Frau. Er lief bis zu Adolf Eichmann, dem Chef der Judenvernichtung, und bat um einen Ausreisestempel. Er wollte alles tun, bloß weg, dem Tod entfliehen. Und überall ist abgeblitzt. Und dann schrieb er in sein Tagebuch über die Predigt von uns Pfarrern: Merken denn die Pfarrer nicht, wie ihre Worte alle als leer und vergeblich und kraftlos in sich zusammensacken vor der Wucht der Bibelworte? Mehr Bibel lesen. Hat begriffen dieser Mann, das Einzige, was einen in diesen dunklen Stunden hält, ist das Wort Gottes. Nicht Gebabbel von Menschen. Und ich wollte in diesem Augenblick, wenn wir von diesen Dunkelheiten und Finsternissen reden, über die Sie vielleicht noch gar nie den Mut gehabt haben, mit jemand anderem zu reden, was Sie bedrückt und belastet, dass Sie das hören, was Gott Ihnen zuruft. Es wird nicht dunkel bleiben über denen, die in der Angst sind. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Und über denen, die da wohnen im finstern Land, scheint es hell. Das ist Gottes Wort so eigen. Mögen Menschen über das Wort Gottes denken, was sie wollen. Das Wort Gottes beweist sich immer wieder, dass es das lebendige Wort Gottes ist, das Geist und Leben in sich trägt. Das Menschen aufrichtet, die keinen Mut mehr haben. Dass es zuschlägt und aktuell ist plötzlich und modern und alles prägt. Hören Sie auf dieses Wort und vergessen Sie alle Menschenworte. Zuerst, wir müssen Finsternisse und Dunkelheiten sehr ernst nehmen. Sehr viele von Ihnen sind von solchen Finsternissen und Dunkelheiten betroffen. Und Sie haben oft auch die Erfahrung gemacht, dass andere Ihnen das ausreden, die sagen, vergiss es oder nimm es nicht so ernst oder lass es liegen. Und das kann man nicht. Man kann die Dunkelheiten, die auf uns lasten, nicht wegdrücken, weil sie, das ist die Eigenart der Nacht. Das wissen die Ärzte, wenn es dunkel wird, dann rufen die Leute voller Besorgnis an. Vorher hat man noch am Tag warten können, wenn es dunkel wird, kommt die Angst. Und je dunkler es um uns her wird, werden wir mit hinuntergezogen in diese Tiefen. Ach, was hat man miteinander lachen können und fröhlich sein können, aber als dann der Tod zugeschlagen hat, da von dem Tag an war es aus mit dem Lachen. Sie kennen das doch. Was eine Witwenschaft ist und was der Verlust eines Kindes bedeutet oder eines lieben Menschen. Man kann sich es oft gar nicht mehr vorstellen, wie war das eigentlich noch, als der Krankheitsbefund bei mir noch nicht da war. Ich lebte noch ganz frei. Nein, Sie lebten auch nicht frei. Wir hatten einige Lichter, an denen wir uns freuten, aber wenn die verlöschen, Menschen, an denen wir uns erfreuen, dass es uns gut geht, dass wir zu essen haben, Freude am Urlaub, an schönen Feiern, an Festen. Wir sagten am Dienstag in der Bibelstunde, das Schlimmste ist vielleicht das Dunkelste, wenn man Schande tragen muss. Viele schießen sich noch lieber eine Kugel in den Kopf vorher. Ganz arg schwer ist, wenn man Unrecht unschuldig aushalten muss, weil man verleumdet, man kann sich nicht zur Wehr setzen. Was nicht weniger schlimm ist, wenn man vor seinem Leben steht und sagt, ich habe eine blödsinnige, fehlerhafte Sache gemacht und ich kann es nicht mehr korrigieren. Und man muss die eigene Suppe auslöffeln, die man sich eingebrockt hat, und da muss man durchwandern. Durch diese dunklen Lebensabschnitte. Und wer immer nur auf der Sonnenseite des Lebens steht, der kann die Leute gar nicht verstehen, die bedrückt und traurig sind. Aber Gott versteht Menschen, die traurig sind, die müde sind und in der Angst leben und in der Finsternis, die ihren Weg nicht mehr sehen, denn die sagen, ich weiß gar nicht, was soll mein Leben noch? Was soll ich denn überhaupt noch machen? Ich weiß gar nicht, ob man das so genau sagen kann, wo eigentlich die richtigen Depressionen anfangen, die medizinischen. Und ich weiß auch nicht, ob man das so trennen kann. Weil das in unserem Leben oft so ist, das eine kommt vom Körper und das andere kommt von schweren Erlebnissen her. Aber das zieht uns in diese Dunkelheit herunter. Man sieht die anderen lachen, aber für uns ist das alles nichts mehr. Es ist alles so ferngerückt. Man sieht nur, wie die Mächte mit uns spielen. In diesen Tagen hören wir immer wieder, wie kluge und verständnisvolle Leute über den Sinn von Weihnachten diskutieren. Es ist heute Mode, dass man sagt, was soll unser Feiern von Weihnachten überhaupt? Und da wird gesprochen über all das, von Festvorbereitungen und Mühen. Und manche sagen, ich fliehe einfach dem ganzen Rummel und ich will weg. Nein, Kitsch hilft uns nicht weiter. Und wir brauchen auch gar keine billigen Bilder von Weihnachten. Wir brauchen nicht einmal äußeren Schmuck. Aber ich möchte Sie bitten, in diesen Weihnachtstagen, gerade wo so viele Leute fragen, was soll denn das alles? Dass Sie vielen Menschen sagen, Gott will es nicht dunkel lassen in dieser Welt. Darum zünden wir Kerzen an, das ist ein Symbol. Gott will es hell machen. Sagen Sie das den verzweifelnden Mutlosen. Und kein Mensch hätte das Recht, irgendwelche Vermutungen oder Hoffnungen weiter zu erzählen, wenn das nicht wahr wäre. Gott will doch keine kitschige Stimmung, sondern er hat es hell gemacht. Bei unzähligen Menschen. Corrie ten Boom erzählt so schön, wie sie in Australien in einem Zuchthaus war. Und da hat nachher einer der Gefangenen sich bedankt für ihren Vortrag und sagte, Freunde, Kameraden, ich habe heute Morgen in meiner Bibel nochmal nachgeschaut. Das, wovon das Evangelium handelt, das ist für die Schlimmsten der Schlimmen. Und die bekanntesten waren drei Mörder. Mose, David und Paulus. Aber Gott hat ihr Leben neu gemacht. Ist ja wahr? Gucken Sie mal in der Bibel nach. Was Gott hell machen kann in einem dunklen, zerbrochenen Leben. Man muss die Finsternis ganz ernst nehmen, die Traurigkeit, die Depression und die Mutlosigkeit und die Traurigkeit und alles, was uns niederdrückt. Aber Gott will es hell machen. Jetzt meine Frage, wie soll das zugehen? Wie macht das Gott? Wir wollen die Finsternis und die Traurigkeit, die Dunkelheit ernst nehmen. Wie macht das Gott? Nicht mit Sprüchen, nicht mit leeren Versprechungen, nicht mit losen Worten, sondern mit handfesten Zusagen. Wenn Gott etwas spricht, dann macht er das. Von der Bibel ein Vergleich benutzt, wenn es ums Licht geht, wird gesagt, so wie damals bei der Erschaffung der Welt, als Gott das Licht plötzlich in die Finsternis hervorbrechen ließ, wo nur noch Chaos war und Gott die Welt ordnet und die ganze herrliche Schöpfung entsteht, so gibt Gott jetzt einen hellen Schein in unsere Herzen hinein. Und dieses Handeln Gottes, dieses Lichtmachen, ist ja nicht bloß eine Symbolik. Das Geschehen im Kommen Jesu Christi, des Sohnes Gottes. Jesus war nicht bloß ein Mensch. In ihm war das Leben und das Leben ist das Licht der Menschen. Da war es drin und da hat es geleuchtet. Und Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis. Und plötzlich, mitten in der Dunkelheit, hat er das Licht des Lebens. Jesus hat oft davon gesprochen. Johannes 8, Johannes 9, Johannes 1 steht schon beschrieben beim Johannes dem Täufer, wie der sagt, ich bin nicht das Licht, sondern das Licht kommt in diesem Jesus Christus. Und seine Worte sind Licht und leuchten hell hinein. Jetzt kann ich vielleicht denen helfen, die immer ein bisschen Schwierigkeiten haben, weil sie durch manche Zweifel und Kritik vielleicht immer wieder etwas in ihrem Glauben gestört sind. Sie wissen ja, dass dieser freisinnige Urwald-Doktor Albert Schweitzer Jesus nicht als Gottes Sohn glauben konnte. Er war ihm ein Vorbild, ein großes Vorbild der Menschlichkeit.
Albert Schweitzer war ja ein großer Wohltäter der Menschheit. Aber es ist eindrücklich, wenn man das liest aus seinen Berichten in Lambarene, wie er sagt, in meinem Dienst ist das so wichtig, sonntags den Gottesdienst. Und das versteht jeder Afrikaner, sagt er. Was denn? Ich lag in schweren Banden, du kommst und machst mich los. Und sagt, ich sehe die Leute, wie sie leiden unter den Fetischen und Zauberpriestern, unter der dunklen, okkulten Macht. Paul Gerhardt, sagt Albert Schweitzer, der hat sagen können. Der macht mich frei, ich stand in Spott und Schanden, du kommst und machst mich groß und hebst mich hoch zu Ehren und schenkst mir großes Gut, der sich nicht lässt verzehren, wie irdisch Reichtum tut. Ja, wie kann das Jesus machen, wenn er bloß ein ganz normaler Mensch war? Ein Mensch kann mich nicht lösen. Ich bin so froh, dass es im Evangelium uns überall bezeugt wird. Jesus löst die große Not meines Lebens, dass ich hineingebunden bin in die Todesmacht und in die Schicksalsmächte und versklavt bin unter das eigene Böse meines Lebens und immer in etwas hineingebunden bin, ich muss das tun, was ich doch gar nicht tun will. Da kommt das Licht, das helle Licht des Evangeliums. Jesus mich frei macht. Ich habe schon angekündigt, bei diesen Zeugen des alten Bundes, wenn der David fröhlich singt in dem Psalm, wo er sagt, ich kann mit meinem Gott über Mauern springen, da hat er erlebt, der Herr macht meine Finsternis Licht. Warum denn? Weil bei Gott immer Licht ist. Und wenn Sie unser dunkles Leben und diese dunkle Welt mit all ihren Rätseln aus der Seite Gottes ansehen, ist nur noch Licht da. Vielleicht können Sie in Ihrem Leben schon rückblickend sagen, ich habe in meinem Leben so oft geängstet. Und wenn ich rückblickend alles ansehe, kann ich nur staunen, wie Gott mich wunderbar hindurchgeführt hat. So werden Sie es mal aus der Ewigkeit beurteilen. Bei Gott ist Licht und nichts Finsteres ist da. So steht es auch wieder in der Offenbarung. Da wird keine Nacht mehr sein in der Ewigkeit. Jetzt wird es noch ganz strahlend hell sein. Jetzt sollen Sie heute in Ihren Ängsten, in Ihren Leiden, in Ihren Dunkelheiten alles in das Licht Jesu Christi stellen. Er ist doch da, er kehrt ein in der Dunkelheit der Nacht. Ob das jetzt Ihre Krankheitsängste sind oder ob das Ängste vor Menschen sind, ich weiß nicht, wie schreckhaft sie sind, aber manche unter uns, die verschrecken immer, wenn sie durch einen dunklen Wald oder in der Nacht über einen Friedhof laufen müssen, da sehen sie lauter Gespenster. Nachher ist nur ein Baum gewesen, der ein bisschen komisch aussah und da haben sie, oh, da steht jemand, oh, was ist jetzt los? Wir sind ja auch so schreckhaft in diesen dunklen Augenblicken. Da lassen wir uns einmal ganz klar machen. Lasst uns mutig hindurchgehen. Bei Gott ist Licht. Und wenn er mich auch durch Dunkelheit führt, er macht meine Finsternis Licht. Da, wo in diesem Wort, Kapitel 9, Vers 1 steht, die da sitzen in Finsternis, steht in der englischen Bibel, die da sitzen im Todesschatten. Genauso im Psalm 23. Richtig übersetzt. Und ob ich schon wanderte durchs Tal der Todesschatten. Ja, das ist viel, was uns so Angst macht. Am eigenen Leib schon, das Zerbrechen unseres Körpers, die Todesschatten, die hereinfallen. Ist doch merkwürdig, dass in Ihrem Leben Sie die schönsten Weihnachtsfeste wann gefeiert haben? In der schlimmsten Not nach dem 30-jährigen Krieg, 1945. Der schlimmsten Not nach dem 30-jährigen Krieg. Hoffentlich hat es in Ihrem Leben auch so ein Gotteslob angerührt, wie damals, wo die vielen Lieder entstanden sind, wo man nichts mehr hatte, wo man verlassen war und wo man bloß noch das hatte, Gott ist bei mir, wer will jetzt noch gegen mich sein? Und ich kann mich bloß noch auf ihn, den Herrn, verlassen. Es wird nicht dunkel bleiben über denen, die in Angst sind. Bei dir, Herr, ist die Quelle des Lebens. In deinem Licht sehen wir das Licht. Da wird's hell. Und drittes, jetzt bleib doch nicht sitzen im Schatten des Todes. Bleib nicht sitzen im Schatten des Todes. Ich habe noch einen vierten Punkt. Bleib nicht sitzen im Schatten des Todes. In uns ist es merkwürdig, uns zieht es immer ins Licht, in die Sonne. Wir wollen immer im strahlend hellen Licht stehen. Aber gleichzeitig haben wir alle in uns eine Art, ist keiner von uns ausgenommen, dass es uns immer wieder zum Dunklen zieht. Ich weiß auch nicht, warum wir Menschen so zum Bösen, zum Schmutzigen und zum dem, was Gott nicht gefällt, eine Sucht haben. Uns gefallenen Menschen so, dass wir das Finstere suchen, die Dunkelheit und den Streit und dass wir im Neid leben, im Geiz und in der Habsucht und in der Selbstsucht und ich will es jetzt gar nicht aufzählen, wir wissen, was da gemeint ist mit dieser Finsternis, die in uns drin ist. Und deshalb ist so wichtig gewesen, wenn Jesus mit Menschen gesprochen hat, hat er ihnen nicht erst gesagt, jetzt ich mache dein Leben hell, und hat dann ihre Probleme geordnet, so wie wir immer anfangen, mit meinen Berufsprobleme, meine Partnerprobleme und meine finanziellen Probleme, hat immer zuerst angefangen, dass es in uns hell wird, in uns hell. Dass wir des Lichtes Kinder werden. Dass das Licht Gottes eintreten kann in mein Leben und da sehe ich auf einmal meine Fehler, meine Versäumnisse, mein Unrecht, meine Schuld. Wissen Sie, da fängt die Freude an. Auch in einer schweren Krankheitszeit ist das auch gemeint bei Jakobus 5, wenn wir mit Kranken beten, dass plötzlich Menschen anfangen, Sünden zu bekennen, weil sie mit Gott Dinge in Ordnung bringen wollen. Und da bricht die Freude an. Gott kann auch Wunder schenken, der Heilung natürlich auf das Gebet hin. Aber das Entscheidende geschieht da, wo ich das nehmen darf aus der Nähe Gottes Leben. Jesus, ich komme zu dir, ich will dein Eigen sein, ich lege mich ganz neu in deine Hand, bestimme du mein Leben. Diese Not, die hier beschrieben ist, dieses Kapitel von Zebulun und Naphtali, von der Galiläa, handelt ganz genau von diesem Volk, das die Kälber von Samaria angebetet hat, das den Gott Israels verlassen hat. Und sie sind einen dunklen Weg im Norden gegangen. Und der Weg mündete in der Katastrophe, in der politischen Katastrophe. Aber Gott lässt keinen fahren. Wir meinen ja manchmal, wir können uns mit äußeren Hilfen über Wasser halten. Und dann bedienen wir uns aus dem Markt, was es da gibt, an lebensfüllenden Substanzen, die uns auftrieben. Und dann auf einmal, wenn alles zerbrochen ist, dann sehen wir wieder Trost, Gottes hilft. Es wird nicht dunkel bleiben über denen, die in Angst sind. Und da genau hat Jesus angefangen. Matthäus 4, Vers 16 ist das wieder zitiert. Jetzt ist es erfüllt, als Jesus anfing und über die Straßen von Galiläa zog und seinen Wohnsitz in Kapernaum nahm und Menschen das Himmelreich gepredigt hat, kommt her, kehrt um. Lass doch Jesus in deinem Leben die Gottesherrschaft aufrichten. Da bricht die Freude an. Erneuere mich, o ewiges Licht, und lass von deinem Angesicht mein Herz und Sinn mit deinem Schein durchleuchtet und erfüllet sein. Jetzt mach du mich zu einem Menschen deines Lichts. Noch ein letztes Wort dazu. Das Licht ist unbesiegbar. Das fasziniert mich immer wieder, wenn wir eine Kerze aufstellen in der Nacht oder wie es unsere Kinder gern gemacht haben, dass sie mit den Wunderkerzen dann ins dunkle Treppenhaus gegangen sind. Dann haben sie es geschwenkt, dieses Licht, dass diese Strahlen weit in das Dunkel hineingefallen sind. Die Dunkelheit kann das Licht nicht auspusten. Das Licht erleuchtet die Dunkelheit, aber die Dunkelheit kann das Licht nicht auslöschen. Und das ist eine ganz wunderbare Sache. Wo Jesus in ihrem Leben ist, macht er sie hell, fröhlich und zuversichtlich. Wie schwer auch die Dunkelheit ist, wir sprachen am Anfang davon. Sie können die größten Erfahrungen machen. Gerade diese Advents- und Weihnachtsleiter sind auf jedem Vers voll davon. Als mir das Reich genommen, da Fried und Freude lacht, da bist du mein Heil kommen und hast mich froh gemacht. Ich habe dich erst erkennen können, da wo das andere abgestreift war. Und so wie es manchmal ist, wenn wir das sehen, beim Sonnenuntergang, da sind es gerade die dunklen Wolken, die im Licht der Sonne diese wunderbaren Farben geben. Oder es ist beim Regen die Regenwolke, die den Regenbogen leuchten lässt. So ist in ihrem Leben. Sie können plötzlich das helle Licht Jesu erst erkennen über den schweren Dunkelheiten, durch die sie geführt werden. Und umso heller leuchtet es, umso größer und fröhlicher. Der Morgenglanz der Ewigkeit. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Ich habe nicht alle herrlichen Worte Ihnen sagen können, die vom Licht handeln. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich denn fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft. Vor wem sollte mir grauen? Oder wenn Jesus davon spricht, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe diese Welt überwunden. Johann Tobias Beck, von dem ich Ihnen immer erzählt habe, dieser Bibelprofessor, der so am Wort der Bibel hing, hat ja sehr stark gelitten über dem Tod zweier Kinder und seiner Frau, die ihm sehr früh weggenommen wurde. Und er hat damals bei der Beerdigung gesagt, brennen Sie doch kein Feuerwerk mit Bibelworten ab, sondern Sie müssen diese Worte ganz langsam auf dem Hintergrund dessen, was Sie bedrückt, hören und verarbeiten. Und auf einmal merken Sie, wie auch die Worte mit ihren Ecken und Kanten ganz neu in Ihr Leben hineinreden. Und Sie merken auf einmal, da ist Kraft und da ist Leben. Lassen Sie sich erleuchten, lassen Sie es hell hineinleuchten in Ihr Leben. Die Sonne, die mir lachet, ist mein Herr Jesus Christ. Amen. Nun singen wir Lied Nummer 16. Die Nacht ist vorgedrungen. Noch einmal alle Verse 16. Lasst uns beten. Danke, Herr, dass du immer wieder dieses Licht so hell hineinscheinen ließ in unser Leben. Danke auch, wo du immer wieder in deinem Licht auch alles Verkehrte und Falsche so deutlich angestrahlt hast. Und lass es so hell leuchten, bis wir alles bei dir in Ordnung gebracht haben. Wir bitten dich, dass du Licht gibst, auch wo wir jetzt in diesen Tagen zu Menschen kommen, die verzweifelt und mutlos sind. Dann bekräftige dein Wort und tu dieses Wunder, dass du Licht und Leben schenkst durch dein Wort. Und dass du zu Menschen kommst, die verzweifelt und im Todesschatten sitzen und deine Freude mitbringst und den Frieden und den Mut und die Gewissheit. Wir möchten dich bitten, dass du neues Leben schenkst, auch wo in diesen Tagen viele sich zum Feiern rüsten, dass sie doch dich erkennen und dein herrliches Evangelium verstehen, dass du Wohnung machen willst, mitten in der Armut, im Elend und in der Finsternis unseres Lebens. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich möchte Dr. Hartmut Schack noch bitten, nehmen Sie einmal Platz, uns ein Wort des Grußes zu sagen. Der ist gerade da als Wasserbauer in Masai-Land im Rift Valley. Bitte, komm daher.
Zunächst möchte ich Sie herzlich von meiner Frau grüßen. Sie hat leider gestern Abend plötzlich Schmerzen im Rücken bekommen und konnte deswegen nicht mitkommen. Das zurückliegende Jahr war recht schwierig. Schon im vergangenen Jahr, Sie erinnern sich vielleicht noch, hatte der Regen einige unserer Bauwerke weggespült, sodass wir dieses Jahr fast ausschließlich mit Reparaturen zu tun hatten. Wir haben aber so wieder aufgebaut, dass nach menschlichem Ermessen unsere neuen Bauwerke nicht wieder durch Regenfälle gefährdet werden. So hat El Niño in unserem Fall sogar etwas Gutes bewirkt. Obwohl wir manchmal stöhnten, wenn wir im Schlamm stecken blieben oder die Flüsse die Furten weggespült hatten. Im Oktober haben wir unsere langjährige Arbeit im Rift Valley abgeschlossen. Wir sind ja vor 8 Jahren von christlichen Fachkräften dorthin ausgesandt worden. Viele Kilometer Rohrleitungen mit den dazugehörigen Trögen, Wasserstellen und Tanks wurden erstellt bzw. verlegt. Menschen und Tiere haben nun sauberes Trinkwasser, wodurch auch das Auftreten von Seuchen verhindert wurde, die andernorts infolge der starken Niederschläge auftraten. Messisi Jesu steht auf allen unseren Bauwerken. Das ist sozusagen unser Markenzeichen und bedeutet: Gelobt sei Jesus. Möge das auch immer mehr, nicht zuletzt durch das Wasser, in die Herzen der Masai fließen. Ab Februar 99 werden wir in den verschiedensten Gegenden von Kenia hauptsächlich Brunnen bohren. Das bedeutet für uns noch mehr Zigeunerleben, zum Beispiel 4 Wochen am Viktoriasee, 6 Wochen am Mount Suswa, einem alten erloschenen Vulkan mit 10 Kilometer Kraterdurchmesser, fast unvorstellbar diese Weite, 8 Wochen am Fuß des Kilimandscharo und so weiter. Zwischenreihen immer wieder in Nairobi Vorbereitungen, Reparaturen, Materialeinkäufe und manches andere. Wir danken sehr für all Ihre Gebete und bitten Sie, nicht nachzulassen. Wir brauchen Sie auch in Zukunft dringend. Doch nun freuen wir uns auf einige Wochen Ausruhen bis Ende Januar 99, so Gott will, wenn wir dann wieder ausreisen. Dankeschön.
Liebe Grüße auch an deine Frau und wir sind herzlich verbunden. Stehen immer die Berichte dann in dem Blatt, Berichte von unseren Missionaren. Auf Ihren Plätzen liegen die neuen Notizenzettel. Wo Sie es nicht haben, nehmen Sie es bitte mit. Das ist wichtig, dass Sie sich orientieren, auch über diese Festtage hinweg. Am nächsten Sonntag um 17 Uhr möchte ich sehr einladen zum Fest der Kinder in der Weihnachtsfeier mit Krippenspiel um 17 Uhr. Die Landessynode, Sie haben es in der Zeitung gelesen, hat die Mittel für die biblisch-therapeutische Seelsorge mit einem Sperrvermerk versehen. Das ist sehr schade. Die Arbeit der biblisch-therapeutischen Seelsorge wird sehr von uns unterstützt. Wir freuen uns über vielen, denen dadurch geholfen wird. Ich möchte darum bitten, dass wir heute unser Opfer für diese BTS geben. Wenn die einen ihr Geld sperren, machen wir den Geldbeutel auf. Unsere Liebe gehört diesem wichtigen Dienst. Wer mehr darüber wissen will, in dem gelben Blatt im Wegweiser sind Telefonnummern, wo man sich erkundigen kann und mehr darüber erfahren kann. Getraut werden am Samstag um 12 Uhr Stefan Köthe, Informatiker aus Esslingen, und Petra Kodadat, Medizinstudentin aus Tübingen. Und bestattet wurde in der vergangenen Woche Bernhard Winkler, 91 Jahre, aus der Stitzenburgstraße 1. Es wird nicht dunkel bleiben über denen, die in Angst sind. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.